Vielleicht war jemand von euch schon mal in der Lutherstadt Wittenberg, kann ja sein. Und vielleicht habt ihr euch dort in einem der Souvenirshops Luthersocken gekauft. Also ich selber habe solche noch nicht, aber ich habe mir sagen lassen, auf dem einen Socken steht drauf, hier stehe ich, und auf dem anderen Socken steht drauf, ich kann nicht anders. Hier stehe ich kann nicht anders. Das ist ein Zitat, das Martin Luther auf dem Reichstag zu Worms am 18. April 1521 gesagt haben soll. Und zu dieser Zeit hat sich die ganze Reformation, diese ganze Bewegung so derart zugespitzt, dass es die katholische Kirche nicht mehr tragen konnte. Und jetzt sollte Luther auf dem Reichstag vor dem Kaiser alle seine Schriften und seine Rechtfertigungslehre, die er in der Heiligen Schrift entdeckt hat, widerrufen. Und er bittet sich um Bedenkzeit und er bekommt einen Tag. Und am nächsten Tag steht er wieder vor dem Kaiser und vor allen Würdenträgern und antwortet dann: Ich bin im Gewissen an das Wort Gottes gefangen. Deshalb will ich nichts, mag ich nicht, noch will widerrufen, weil gegen das Gewissen zu handeln beschwerlich, unheilsam und gefährlich ist. Hier stehe ich und kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen. Martin Luther konnte nicht anders. Und das, was er in der Heiligen Schrift entdeckt hat und entdecken durfte, war für ihn so wertvoll und so kostbar, dass er dafür auch sterben würde. Manche sprechen hier von den fünf Säulen der Reformation. Weil ich viele Bibelstellen habe, heute habe ich ein paar Folien oder ein paar Bilder gemacht. Die fünf Säulen: sola fide, allein der Glaube. Sola Scriptura, allein die Schrift, solus Christus, allein Christus, sola Gratia, allein die Gnade, und soli Deo Gloria, allein Gott gehört die Ehre. Und bei diesen fünf Säulen hat Luther gesagt, hier gibt's nichts zu rütteln, diese fünf Socken, die zieht mir keiner mehr aus. Und in den kommenden Wochen, da wollen wir beziehungsweise die Brüder, die Prediger hier in Traunreuth, euch sozusagen diese Socken anziehen, mit dem Wunsch, dass ihr euch hinstellt und auch sagt, auf diesem Fundament stehe ich und davon kann und will ich nicht mehr weg. Und ich darf heute sozusagen den Anfang machen, allein der Glaube. Was macht diese fünf Säulen der Reformation aus? Es fällt ja sofort eigentlich in den Blick, aber ich möchte einen kleinen Vergleich anstellen, weil zum Beispiel im Islam spricht man auch von fünf Säulen. Und die fünf Säulen des Islam heißen, sprich das Glaubensbekenntnis von Allah, bete täglich zu Allah, gib dem Bedürftigen Almosen, faste im Monat Ramadan, reise einmal im Leben nach Mekka. Natürlich würde der Muslime heute sagen, das Heil bekomme ich auch nur durch den Glauben an Allah und an seinen Gesandten Mohammed. Aber dieser Glaube allein reicht nicht. Du brauchst Glaube und das Bekenntnis. Du brauchst Glaube und das Gebet. Du brauchst Glaube und die Almosen und so weiter. Und den jungen Luther hatte diese eine Frage umgetrieben: Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Oder anders ausgedrückt, was muss ich tun, damit mich Gott annimmt? Und dafür hätte der Luther alles getan. Er hat sich gepeinigt, er hat sich gegeißelt, er hat gebetet, er hat gefastet, er hat alles auf die Beine gestellt. Was muss ich tun, damit Gott mich annimmt? Was hättest du ihm geantwortet? In Deutschland war mal eine Evangelisation, ich weiß gar nicht mehr, an welchem Ort das war, ich habe die Geschichte von einem anderen gehört. Und diese Evangelisation hatte den Titel »Der Glaube, der dich rettet«, kurz und markant. Und da wohnte ein älterer Mann in dieser Stadt und der wollte unbedingt diesen rettenden Glauben kennenlernen. Und es hat ihn die ganze Woche umgetrieben, aber er hat es einfach nicht geschafft, zu einer der Veranstaltungen am Abend zu kommen. Und als er dann eines Tages doch dorthin kommt zum Zelt, da wird das Zelt gerade abgebaut. Und etwas ratlos irrt er jetzt auf dem Gelände herum in der Hoffnung, dass er vielleicht den Evangelisten noch trifft, um mit ihm zu reden. Aber der war schon abgereist. Und so fragt er einen von diesen jungen Arbeitern, die gerade beim Zeltabbauen helfen. Und er fragt ihn direkt, was kann ich machen, um gerettet zu werden? Und der junge Mann sagt, Sie können überhaupt nichts mehr tun, jetzt ist schon alles vorbei. Und der ältere Mann, der wendet sich ab und will gerade weggehen, da schreit ihm der Arbeiter hinterher, und er war ja selber als Gast auf dieser Evangelisation, schreit ihm hinterher und sagt, Sie können nichts mehr tun, denn einer hat schon alles getan. Er hat schon die ganze Arbeit vollbracht. Und wenn Sie wollen, dann kann ich Ihnen das gerne noch erzählen. Und dann erzählt ihm, was er selber erst vor ein paar Tagen erfahren durfte. Jesus hat alles, wirklich alles für uns schon getan, was wichtig ist für Zeit und Ewigkeit. Vor 2000 Jahren an einem Kreuz auf Golgatha. Du musst es nur noch im Glauben annehmen. Und du musst nicht den Glauben haben und noch etwas selber dazu tun. Allein der Glaube reicht. Wir kennen das Beispiel aus Apostelgeschichte 16, wo dieser Kerkermeister von Philippi ein paar komische Gefangene bekommt, den Paulus und den Silas. Und dann erlebt dieser Kerkermeister eine unglaubliche Nacht. Ne? Zuerst erlebt er, wie diese beiden Gefangenen, die in den sichersten Block schließt, weil sie als gemeingefährlich gelten, wie diese um Mitternacht singen und Gott loben, wie es dann ein Erdbeben gibt und die Türen aufspringen. Und er denkt, die Gefangenen sind weg, greift zum Schwert, will sich umbringen, bevor er selber im Gefängnis landet. Und Paulus und Silas schreien aus der Zelle, tu dir nichts an, wir sind noch da. Und dann fällt dieser Mann, dieser Kerkermeister, vor Paulus und Silas nieder und fragt, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und Paulus sagt, glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet. Ich möchte jetzt hier die Frage stellen, was ist Glaube? Ist der Glaube ein Werk, das ich tun muss? Wie würdest du darauf antworten? Ist es so, dass der Herr Jesus mir 999 Schritte entgegenkommt, aber diesen einen Schritt zu ihm hin, den tausendsten, den muss ich selber machen? Kann man unterschiedlicher Meinung sein? Ich glaube persönlich, dass es nicht so ist. Epheser 2, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, denn wir sind sein Werk erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Diese zwei, drei Verse, die fassen alles so wunderbar kompakt zusammen, ne? Wie sind wir errettet? Aus Gnade. Nur geschenkt. Wodurch sind wir errettet? Durch den Glauben. Und wozu sind wir errettet? Zu guten Werken. Wir sind errettet durch Glauben ohne irgendwelche Werke, aber wir sind errettet zu guten Werken, die wiederum aber auch Gott schon zuvor bereitet hat. Und wenn wir jetzt nicht aus Werken errettet sind, dann muss ich sagen, dann ist der Glaube doch auch kein Werk, oder? Das ich irgendwie beitragen kann. Die Errettung ist durch und durch geschenkt. Nicht 99%, sondern 100%. Aber der Glaube ist das Mittel, um dieses Geschenk anzunehmen. Im Neuen Testament finden wir jetzt viele Umschreibungen für den Glauben. Johannes 1, Vers 12, allen denen aber, die ihn aufnahmen, gab er Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. Und jetzt wiederholt er diesen ersten Teil nochmal mit anderen Worten, denen, die an seinen Namen glauben. Ihn aufnehmen ist das gleiche wie an ihn glauben. Es sind nur andere Worte. Glauben heißt auf Jesus vertrauen. Ist das jetzt eine Leistung, derer ich mich rühmen könnte? Ich denke nicht. Denn Glauben ist das Gegenteil von irgendwelchem eigenen Tun. Denn Glaube bedeutet, ich vertraue nicht mehr mir selber, ich vertraue nicht mehr meinem eigenen Tun, sondern stattdessen vertraue ich jetzt jemand anderem, der alles für mich schon getan hat, der alles für mich tun wird und der alles durch mich tun wird. Allein durch den Glauben, das wurde Luther ganz groß. Und sogar der Glaube ist mir geschenkt. Ich begreife das nicht, aber ich glaube es, weil es Gottes Wort sagt. In Johannes 6, da fragen die Juden, was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Wir wollen was tun, um Gott zu gefallen. Und Jesus sagt, das aber ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Im Prinzip sagt Jesus, seht doch endlich ein, dass ihr selber gar nichts tun könnt. Und wenn ihr dahin kommen solltet, dass ihr an mich glaubt, auch dann ist es Gottes Werk. Und nicht euer eigenes. In Johannes 6 vergleicht Jesus dann den Glauben auch noch mit Essen und Trinken. In Vers 51 sagt er, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, ist wieder nur eine Umschreibung für Glauben. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Oder in Vers 54, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, eine Umschreibung für Glauben, der hat ewiges Leben. Wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Ist Essen und Trinken eine Leistung? Bei manchen vielleicht schon. Aber es ist vielmehr eine Reaktion auf ein Bedürfnis, das in mir entsteht, oder? Und jetzt magst du vielleicht einwenden, in der Bibel gibt es aber auch Stellen, wo es heißt Glaube und. Glaube und bekenne deine Sünden. Oder glaube und lass dich taufen. Oder glaube und bekenne Christus. Sicherlich, diese drei Stellen gibt's, aber die stehen immer in einem bestimmten Zusammenhang. Doch neben diesen wenigen Stellen gibt es eine riesige Anzahl von Stellen, die davon sprechen, allein der Glaube reicht. Ich habe nur ein paar aus dem Johannesevangelium und aus dem Römerbrief herausgesucht. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer an den Sohn Gottes nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Die Zusammenfassung vom Johannesevangelium, diese Zeichen aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Römer 1, Vers 16 war eine Schlüsselstelle, wo Luther gesagt hat, das ist die Pforte ins Paradies. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt. Es ist die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird und allen zugute kommt, die glauben. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Da wir nun durch den Glauben gerechtfertigt sind, haben wir Frieden mit Gott. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Das ist jetzt nur eine kleine Auswahl. Aber ich denke, der Befund der Schrift ist eindeutig. Allein der Glaube an Jesus Christus reicht aus, um einen Menschen aus der ewigen Verlorenheit in die herrliche Sicherheit in den Himmel zu bringen. Und der Glaube ist kein eigener Verdienst und ist auch keine moralische Auszeichnung. Ich glaube, keiner von uns wird irgendwie im Himmel oben stehen und sich auf die Schulter klopfen und sagen, ich gehöre auch zu denen, die geglaubt haben. Der Glaube ist vielmehr meine leere Hand, die jetzt die Hand von Jesus sucht, um sich bei Jesus festzuhalten, nachdem er nicht 999 Schritte, sondern 1000 Schritte zu mir gekommen ist. Der Glaube ist wie das Ja-Wort bei einer Trauung, gell? Das die Braut dem Bräutigam gibt. Ist dieses Ja-Wort eine Leistung? Bei manchen Bräutigammen vielleicht schon. Ist dieses Ja-Wort ein Wagnis? Auch bei manchen Männern sicherlich schon, aber bei Jesus doch nicht. Vielmehr ist dieses Ja-Wort eine Freude. Und doch ist es mehr als nur ein menschliches Ja-Wort. Weißt du, als ich mit 21 Jahren im Jahr 81 damals meinen Glaubensschritt in Anführungszeichen tun durfte, das war kein natürlicher Vorgang. Und dass ich heute an Jesus glauben darf, das ist auch keine natürliche Sache. Es ist übernatürlich. Der Petrus schreibt am Eingang von seinem Brief, am zweiten Brief, Petrus schreibt an die, so heißt es, welche den gleichen kostbaren Glauben empfangen haben wie wir. Und damit sagt Petrus, auch dein Glaube ist ein Geschenk, das du empfangen hast. Das Ja-Wort selber hat sogar Gott dir geschenkt. Denn aus Gnade seid ihr errettet. Durch den Glauben und das nicht aus euch, es ist Gottes Gabe, es ist Gottes Geschenk. So viel zum ersten Punkt, was ist Glauben? Und den zweiten möchte ich jetzt kürzer halten, wie kommt denn der Glaube zu uns? Und auch hier haben wir eine ganz eindeutige Stelle oder einige eindeutige Stellen, wie kommt denn der Glaube zu uns? Wenn Gott uns den Glauben schenkt, wie macht er das? Und da lesen wir in Römer 10, Vers 17, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Und dieser Vers sagt auch, der Glaube ist bei einem Menschen nicht von vornherein da, sondern er kommt erst. Aber wie kommt er? Er kommt durch die Verkündigung. Und was verkündigen wir? Paulus würde sagen, wir verkündigen Christus. Und an diesem Vers merke ich, wie wichtig es ist, dass du Christus verkündigst, an deinem Ort, wo dich Gott hinstellt. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung. Und wahrscheinlich geht es hier in dieser Stelle gar nicht so sehr um die Verkündigung hier in der Gemeinde. Weil hier ist der Glaube ja schon da. Aber es geht um den Platz, an dem du stehst in deinem Alltag. Und wir alle haben eine bestimmte Kultur. Ich habe gestern mit Tom kurz geredet im Auto. Wir haben eine bestimmte Kultur, die wir pflegen. Zum Beispiel gehört zu unserer Kultur, zu deiner vielleicht auch, ich weiß es nicht, dass du morgens und abends deine Zähne putzt. Das ist einfach so. Das macht man in Deutschland. Oder zu unserer Kultur gehört, dass ich einem die Tür aufhalte, wenn einer kommt und ich haue ihm die Tür nicht vor der Nase zu. Oder dass ich einem älteren Menschen Platz mache, damit er sich setzen kann. Sehr stark zu unserer Kultur heute gehört, dass wir Geburtstage feiern. Wahrscheinlich gibt es keinen unter uns, der nicht Geburtstag feiert mit seinen Kindern, wenn die Kinder Geburtstag haben. Geburtstagsfeiern, das gehört zu unserer deutschen Kultur. Das war nicht immer so. Ich weiß nicht, ob es die Miriam macht heute, die ist schon verschwunden. Aber vielleicht feiert sie auch. Aber weißt du, eine Kultur, die haben wir offenbar verlernt. Nämlich, dass wir in unserer Umgebung ganz selbstverständlich von Jesus reden. Das sollte Kultur sein, wie unsere Zähne putzen. Das war Kultur damals zur Reformation. Du konntest zu keinem Friseur gehen, du konntest nicht auf die Straße gehen, ohne dich zu unterhalten über Christus und über den Glauben an Jesus. Mir kommt so vor, als ob wir diese Kultur, über Jesus zu reden, ganz selbstverständlich in unserem Alltag, dass wir das verlernt haben. Und gleichzeitig jammern wir, dass heute so wenig Menschen glauben, beziehungsweise so einen schwammigen Glauben an Gott haben. Der Vers sagt, ohne Verkündigung kommt kein Glaube. Haben wir das Recht zu jammern, dass es so wenig Glauben gibt in der Welt, wenn wir die Kultur des Verkündigens schon verlassen haben? Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Und dieser Vers sagt ja eigentlich noch ein zweites, nämlich, dass der Glaube nicht einfach nur ein Glaube ist. Der Glaube an sich ist gar nicht so wichtig, sondern das Objekt des Glaubens, woran du glaubst. Und da gefällt mir ein Beispiel vom Hans-Peter Reuer ganz gut. Ich glaube, die meisten oder viele von uns kennen es. Er war mal mit einer Gruppe auf einer Berghütte und dann spricht ihn da die Bedienung an. Die hat der Zeitl zugehört, als sie da über die Bibel und über Gott geredet haben. Und sie hat dann gesagt, ich finde es ja ganz nett, dass sie den jungen Leuten ein bisschen Glauben beibringen wollen. Aber wissen Sie, ich bin so viel auf der Welt herumgereist und ich habe Buddhisten getroffen und Muslime und Hinduisten, die haben einen viel stärkeren Glauben als ihr Christen. Und Hans-Peter hat daraufhin gesagt, allen Respekt davor, und ich habe auch Respekt vor diesen Leuten. Aber weißt du, es ist gar nicht so wichtig, wie stark dein Glaube ist, sondern wichtig ist, woran du glaubst. Das ist entscheidend. Und er bringt dann den Vergleich mit, wenn du irgendwo in Schweden an einem See bist und da sind die Seen so zugefroren, dass da Laster drüber fahren und diese Seen, diese Eisflächen auf dem See als Straßen benutzen. Und da kannst du sein, dass du vor diesem See stehst und sagst, ich weiß nicht recht, ob dieses Eis mich trägt. Und mit deinem kleinen zaghaften Glauben gehst du und stapfst du jetzt mit kleinen Schritten über diese Eisfläche und tatsächlich, du kommst am anderen Ufer an. Du hattest einen kleinen Glauben, aber das Objekt deines Glaubens, das hat dich getragen. Und ein anderer steht in Deutschland am Chiemsee. Zurzeit haben wir, glaube ich, kein Eis drauf. Aber er sagt, das Eis ist zwar dünn, aber ich habe einen ganz starken Glauben, ich komme da drüber. Und er läuft über das Eis und bricht ein und stirbt. Sein Glaube war stark. Aber an das, was er geglaubt hat, das war schwach. Es ist nicht zuerst wichtig, wie groß dein Glaube ist, sondern woran du glaubst. Und sofern du Christ bist, bist du gerettet und vielleicht ist dein Glaube ganz, ganz klein und zaghaft. Aber weil du auf ihn vertraust, bist du gerettet. Allein der Glaube. Ich habe versucht, zwei Dinge deutlich zu machen. Einmal, was ist Glaube? Es ist ein Vertrauen in Christus. Und ich glaube, es ist geschenkt. Natürlich kann ich dieses Geschenk ablehnen. Und damit kann ich auch den Glauben ablehnen. Und das Zweite, woher kommt der Glaube? Er kommt aus der Verkündigung vom Wort Gottes und ist gebunden an Jesus Christus. Das ist unser Objekt, in Anführungszeichen, des Glaubens. Und zuletzt möchte ich jetzt noch eine Sache anfügen. Auch wenn Luther und wir betonen, in der Gemeinde allein der Glaube genügt, so braucht es jetzt doch noch einen Zusatz. Und der Zusatz lautet, der Glaube darf nicht allein bleiben. Der Glaube darf nicht allein bleiben. Es war im Jahr 1537, das war eben zur Zeit von Martin Luther, da lag der Sohn vom Herzog von Sachsen, der lag im Sterben. Und dieser Herzog, ein katholischer Fürst, der war am Bett von seinem sterbenden Sohn. Und dann sagt er zu ihm, Setz dein Vertrauen ganz auf die Gnade Jesu Christi. Vertrau nicht auf deine guten Werke. Vertrau auch nicht auf die Fürsprache der Heiligen. Vertrau allein auf Jesus. Und die Schwiegertochter steht daneben und kann es gar nicht fassen, was ihr Schwiegervater sagt, verdreht die Augen, weil sie wusste, dass er ein Feind, ein Erzfeind von Luther war. Und sie sagt dann zu ihrem Schwiegervater, warum sagst du das nur deinem Sohn? Warum lässt du das nicht öffentlich predigen? Und der Herzog erwidert, das soll man nur Sterbenden zum Trost vorhalten, wenn die Leute draußen das hören, dass sie nur gerettet werden durch Jesus allein, dann werden sie aufmüpfig und tun keine guten Werke mehr. Epheser 2 würde ihm entgegenschreien, das ist falsch. Denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch den Glauben, dass nicht aus euch Gottes Gabe ist, das nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Werk erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Wir sind errettet allein durch den Glauben, aber der Glaube bleibt nicht allein, wenn er echt ist. Und ein Gläubiger, der allein auf den Herrn vertraut, der wird aus seinem Glauben heraus, sagt dieser Vers, automatisch gute Werke tun. Und wenn da keine Werke da sind, dann ist kein Glaube da, wird der Jakobus sagen. Und auch wenn du 1000 Mal am Tag behauptest, wie gläubig du bist. Echter Glaube wird die Wahrheit anwenden. Ein negatives Beispiel finden wir in Hebräer 4, Vers 2. Sagt der Hebräer-Schreiber, denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden, gleich wie jenen. Und damit meint er eine Gruppe im Alten Testament. Aber das Wort der Verkündigung, denn der Glaube kommt aus dem Wort, aber das Glaube der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Hörern nicht mit Glauben verbunden war. Der Glaube kommt aus der Verkündigung, aber das Wort der Verkündigung muss sich mit Glauben verbinden. Und auch wenn ich gläubig bin, da muss ich mir selber und muss ich uns das immer wieder neu sagen, lass dich auf diese Werke des Glaubens ein, die Gott zuvor bereitet hat. Das Wort, das wir hier verkündigen, das Wort, das du zu Hause in deiner Bibel liest, in deiner stillen Zeit, das muss sich mit deinem Glauben verbinden, dann werden sich Gottes Werke in deinem Leben zeigen. Und ich denke mir manchmal, wenn man mich oder wenn ich dich eine Woche lang beobachten würde, oder du beobachtest mich eine Woche lang und vergleichst mein Leben mit dem von meinem Nachbarn, würdest du da einen Unterschied beobachten? Außerdem, dass der Schorsch vielleicht jeden Sonntagmorgen irgendwie gestresst das Haus verlässt, ins Auto sich wuchtet und dann zum Gottesdienst fährt. Aber ist das alles, was deinen Glauben kennzeichnet? Der Glaube ist kein Werk, sondern ein Geschenk Gottes. Aber dieses Geschenk, sagt die Bibel, ist uns gegeben zu guten Werken. Ich möchte Predigt nochmal zusammenfassen mit ein paar Worten vom Pastor Wilhelm Busch. Der hatte den gleichen Geist wie Luther, denke ich, wenn ich das lese. Der hat mal Urlaub gemacht. Und als er aus dem Urlaub zurückkommt, hat er Folgendes gesagt. Ich habe in meinem Urlaub eine Predigt folgender Art gehört. Mit großer Sicherheit sprach der Prediger von seiner Unsicherheit. Er brüstete sich geradezu mit seiner Ungewissheit. Ich musste bei dieser Predigt denken, du hast nie richtige Angst vor Gott gehabt, sonst würdest du es nicht aushalten, so zu leben. Oh, diese Schlagworte, die Warnung vor der falschen Sicherheit, zum Beispiel ist so ein blödes Schlagwort geworden. Ja, wenn man das den leichtfertigen Sündern und den selbstgerechten Moralchristen sagen wollte. Aber nun bekommen es die hungrigen Seelen und verlangenden Herzen Sonntag für Sonntag auf das Butterbrot gestrichen. Es ist nicht zum Aushalten. Da brüstet man sich mit seinem leeren Becher und der Herr schenkt uns doch voll ein. So oft ich auch über die Heilsgewissheit spreche, prompt steht irgendwer auf und sagt bedenklich, wir haben das Heil doch nicht in der Tasche wie ein Geldbeutel. Und dann habe ich jedes Mal nur erwidern können, darum geht's doch nicht. Es geht darum, dass der Herr Jesus dich in seiner Tasche hat und dass du dieses auch weißt. Ein andermal belehrte mich ein Pastor, wir müssen jeden Tag neu das Heil ergreifen. Da erwiderte ich, in meinem Garten ist ein Apfelbaum eingepflanzt. Der muss nicht jeden Tag neu damit ringen, dass er ein Apfelbaum bleibt. Der muss nicht jeden Tag sich neu drum sorgen, dass er nicht irgendwann mal ein Pflaumenbaum wird. Er ist ein Apfelbaum. Aber darum muss er ringen, dass er Früchte bringt. Darin besteht der tägliche Kampf des Glaubens, dass ich die Früchte des Geistes bringe, dass mein Leben etwas sei zum Lobe seiner Herrlichkeit. Und darum muss ein Christ ernstlich kämpfen. Aber um seinen Heilsstand braucht er nicht mehr zu kämpfen, wenn er sich dem Herrn Jesus verschrieben hat, der uns am Kreuz erkauft und erlöst hat. Ich wünsche mir manchmal, dass ich mich so aufregen könnte wie ein Pastor Busch oder ein Martin Luther über den Zustand der sozusagen christlichen Kirche bei uns in Deutschland. Wir sind errettet allein durch Glauben. Und für diese Wahrheit dürfen wir genauso kämpfen wie Martin Luther vor fast 500 Jahren. Aber der Satz steht nicht allein. Das Zweite, der Glaube darf nicht allein bleiben. Und auch dafür sollten wir täglich kämpfen. Amen.